Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Schorsch und Lebenslang, Folge 151.
Wir sind doch gar nicht mehr im Knast.
Ach ja, schon seit 11 Folgen nicht mehr, egal. Ich bin der Tobi und heute Abend bei mir der Bernd. Hallo Bernd.
Ich grüße euch, Melon.
Der Gerrit ist da.
Hallo.
Der Arthur.
Servus.
Und Haufi.
Guten Abend, ihr Fassreiter.
Scheiße. Wir befinden sich uns in Stunde 2, der Glühwein ist aufgefüllt, eine neue Dose Bier steht hier neben mir. Ich sage Prost, das Lagerfeuer fehlt noch.
Und ich hoffe, ihr habt all das getan, was ich letzte Folge gesagt habe, ihr sitzt irgendwo auf der Wetterspitze und frühstückt.
Speck, Tomaten, Würstchen, wie es sich gehört.
Genau.
Kommen wir zu Hobbit 2, Smaugs Einöde, The Desolation of Smaug, aus dem Jahr 2013. Der Film steht bei 7,8 in der IMDb, genauso wie der erste Teil. Kinofassung ist 161 Minuten, Extended 186, ist also der längste von den drei Filmen. FSK wieder 12, Regie Peter Jackson, Drehbuch wieder Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro, Musik Howard Shaw, Kamera Andrew Lesney. Dann kommen wir zu den neuen Darstellern. Einen können wir wieder überspringen, mehr oder weniger. Orlando Bloom taucht wieder auf als Legolas. Töte ihn, Legolas.
Super Legolas.
Dann kommt erst im nächsten Teil.
Dann kommen wir zu Evangeline Lilly. Die spielt die Tauriel. Haben wir jetzt hier in unserem MCU-Special erst gesehen. Da spielt sie die... Wer ist denn in der Rolle? Naja, die Wasp aus Ant-Man and the Wasp.
Ja.
Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und hat ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehangen.
What?
In diesem Jahr. Keine Ahnung.
Naja, wer es kann, ne? Wer hat, der kann, sag ich mal.
Ey, ist ja auch wieder... Bei Lost hat sie noch mitgespielt, genau. Hab ich nicht gesehen. Egal, auf jeden Fall. Nie, sagt niemals nie. Also, ne? Gerade im Filmbusiness und so.
Geld braucht, kommt sie zurück.
Irgendwann sind sie ja alle da.
Der Moneyflow ausbleibt.
Dann habe ich hier Michael Persbrandt. Der spielt den Beorn.
Beorn?
Beorn.
Du meinst doch nicht etwa Beorn.
Richtig gesprochen im Deutschen von David Nathan.
Und das müssen sie auch nie.
Die Stimme von Batman. Der ihn genauso spricht.
Ja!
Ach. Ist ein Film hier, oder?
Ist ein schwedischer Schauspieler in Deutschland, vor allem bekannt als Polizist Gunvald Larsson aus Kommissar Beck. Keine Ahnung, nie gesehen.
Okay.
Steht hier so.
Aber der Name sagt mir was, ja. Kommissar Beck.
Rolle des Beorn. Was hat er sonst noch so gemacht?
Hammerskjöld.
Genau. Agent Hamilton, der Hypnotiseur. Der Hypnotiseur. Auf Schwedisch Hypnotiseuren.
Hypnotiseuren?
Hat bei The Salvation mitgespielt, dass dieser Western mit Mads Mikkelsen, dieser dänische Western, das klingt jetzt wieder falsch. Also es ist ein Western aus Dänemark. Das ist anders als ein dänischer Western.
Okay. Ja.
Und hat mitgespielt.
Den haben wir gemacht dann auf Eisbären?
Hat mitgespielt bei Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, dieser ESC-Film mit Will Ferrell, diese Komödie, die da vor ein paar in seinem Netflix-Film.
Okay.
So, dann habe ich hier noch Luke Evans, der spielt den Bart. Bart, den Bogenschützen.
Sei still, Bart.
Bord.
Der wird auch, glaube ich, im dritten Teil wird er einmal Bord gerufen. Bord. Zweimal Bord. Bord. Sei still, Bord.
Hat mitgespielt. Ja,
wahrscheinlich vom Bürgermeister.
Ja. Hat mitgespielt bei Die drei Musketiere, Fast and the Furious 6, 7, 8. Bis Teil 8, ja. Schön und das Biest, Girl on the Train. Ja. Keine Ahnung.
Ich musste gerade an die Ringe der Musketiere denken.
Schön. Dann kommen wir doch gleich zum Bürgermeister. Der Bürgermeister von Escarot, gespielt von Stephen Fry, der natürlich ein bekannter, ja, Sprecher auch ist. Er hat unter anderem die englischen Harry Potter Hörbücher gesprochen. Also das, was Rufus Beck in der deutschen Version gemacht hat. Sehr, sehr, sehr gut. Bekannt auch aus Blackadder.
Oh, okay.
Dr. Slippery. Ah, ja. Bones, die Knochenjägerin. Was hat er noch so einen Film gemacht? Er hat auch bei Spice World der Film mitgespielt. Fisch namens
Wanda. Ein sehr guter Film.
Stunde des Siegers. Gosford Park. Per Anhalter durch die Galaxis. Wie Vendetta.
Ganz viel Harry Potter sehe ich hier.
Ja, das ist Sprecher.
Sprecher, ja.
Hörbücher, ja. Ich glaube, er hat so auch, bin mir sicher, ob er nicht auch zu Herr der Ringe und Hobbit das Dingens, die Hörbücher gelesen, weiß ich nicht. Aber Stephen Fry eigentlich bekannt. Dann haben wir Ryan Gage, der den Alfred Letschbuckel mit einer sehr fiesen Maske.
Ja, Mann.
Da muss ich jetzt mal ganz gucken, wie der in echt aussieht. Ryan Gage.
Die Schlangenzunge aus Hobbit.
Aber der sieht ganz...
Eigentlich fast genauso.
Ja, aber schon nicht so ekelhaft wie Alfred Letschbuckel. Der hat vorher
mitgespielt. Die Augenbrauen.
Der hat mitgespielt
bei... Es ist keine Braun, es ist eine Braue.
Eine Monobraue.
Eine Monobraue.
Viel hat er nicht gemacht. Der hat vorher bei Judge Dredd mitgespielt, aber den Stallone Judge Dredd.
Ah, okay. Ein
paar Serien, dann Hobbit, Musketiere-Serie, naja. Dann haben wir Nick Blake, der spielt den Percy, den Sohn von Bord.
Alter. Ja. Ja, wir haben gerade was entdeckt, wollen wir gleich erzählen, ja.
Wie kann das der Sohn sein? Vielleicht ist es auch irgendwie anders, weil in der Wiki steht Nick Blake, Klammer auf, geboren im 20. Jahrhundert.
Was? Mann. Toll, ja.
Nee, der hat den Zöllner gespielt, das ist also nicht der Sohn. Egal, der hat auch danach, bei District 9 hat er noch mitgespielt, Mortal Engines, ist aber in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Dann haben wir Sarah Piercy, die spielt Hilda, das ist ein, ich glaube, Tochter von Dinge, von Bart, Bord. Und die hatte auch, glaube ich, bei Herr der Ringe schon mitgespielt. Nee, das kann auch nicht sein. Die hat 1980. Nee, das kann nicht sein.
Wen hat sie denn? Wir haben noch einen gefunden, der bei Herr der Ringe mitgespielt hat, aber mal gleich.
Die Hilda, keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht ein, wer Hilda Blanca sein soll. Dann haben wir hier noch Katie Jackson, das ist glaube ich die Tochter von Peter Jackson, spielt Betsy Butterblume.
Betsy, ey.
Ach, ganz am Anfang, im Tänzelnden Pony. Das ist doch Butterblume. Der Wirt heißt doch Butterblume, genau. Ja. Er hatte Kleinstrollen in der Hobbit-Trilogie, taucht er da irgendwie auf. Hobbit-Mädchen, Betsy Butterblume und Mädchen aus Escarot. Ich glaube, das sind die beiden ganz am Anfang, die diese Trollgeschichte sich anhören bei Herr der Ringe, wo Gandalf erzählt, die beiden Mädchen spielen nämlich jetzt die Mädchen von Bart. Welche Schauspielerinnen das sind, kann ich euch nicht sagen.
Ja, einer von hier.
Mark Cake.
Cute Hobbit Child.
Ja. So, bevor ihr jetzt gleich kommt, einen habe ich noch. Der Smaug, gesprochen. Natürlich von Benedict Cumberbatch, ebenso der Nekromant. Er hat natürlich auch im Original eine fantastische Stimme.
Ja. Oh, ja, das ist eine der Szenen, die ich auch immer gucken würde.
Ich kenne seine Originalstimme nicht, aber ich werde sie mir anhören.
Sie ist echt gut. Habe ich neulich tatsächlich wieder gesehen, wo er die ganzen Szenen mit Smaug kann man sich immer wieder angucken, finde ich. Das ist irgendwie so
geil.
Das Beste an dem Film.
Wenn er da rum in seiner, auf seinem Goldhaufen aber sitzt, was steht und denn? Mit Bilbo redet.
Wir haben noch Lawrence Makuare.
Der Lutz? Der Lutz ist der Hauptbolg.
Lawrence spielt Bolg. Und er hat bei Herr der Ringe, so, wenn wir das richtig erkennen, hat er...
Die weiße Hand Sarumans. Der Saruman
sagt. Saruman.
Saruman.
Genau der. Der Haupt. Den hat Bolg gespielt. Wenn der das ist.
Er taucht hier gar nicht.
Lawrence Makuare. Der hat in allen drei Herr der Ringe Teilen mitgespielt. Einmal Lurz, einmal... Bolg und einmal Witch King.
Ich glaube, Lurz ist derjenige, der sagt, die sind nicht zum Fressen da.
Ich weiß noch. Lurz, Alter. Geil.
So, ja, dann haben wir sie alle. Ja, stimmt. Ja, ganz viele, die da auch vorher irgendwelche Uruk-hai oder so tauchen wieder als irgendwelche Orks auf.
Geil,
ein Schlückchen trinken hier. Hobbit 2. Wow. Wir sind wieder Hobbit 2. Beginn in der Vergangenheit. Wir streifen durch Bre und das erste, was wir auch wieder sehen, ist Peter Möhre Jackson.
Stimmt! Da, ja, die Möhre.
Die gleiche Szene wie im allerersten Herr der Ringe, der einfach ins Bild tritt und von der Möhre abbeißt. Und wir sehen Thorin, der Gandalf trifft im tänzelnden Pony. Da sind noch die Butterblumen drumherum. Und das ist ein Jahr, bevor der Hobbit 1 angefangen hat. Also ist ein Jahr davor. Und Gandalf stiftet Thorin so ein bisschen an, auf diese ganze Expedition zu gehen. Und meint auch hier, dein Vater muss leben. Der fehlt ja noch. Sein Opa wurde ja geköpft da von Azog bei der Schlacht. Und sein Vater wurde für tot gehalten, verschollen, wie auch immer. Aber Gandalf meint, der muss irgendwo, der lebt irgendwo. Hier, Karte, fang an, ich stelle einen Expeditionskorps für dich zusammen und dann nehmen wir den Erebor ein.
Dann und weißt du, ab diesem Zeitpunkt fragt man sich, warum tut Gandalf ihm diese Idee in den Kopf reinpflanzen?
Vielleicht, weil Gandalf möchte, dass der Drache als Faktor verschwindet. Als Machtfaktor vielleicht für später. Falls er schon so eine Ahnung hat, dass Sauron wiederkommt, dass wenigstens der eine Drache schon mal weg ist. Keine Ahnung.
Aber ich meine, dann guck mal, das wird nie behandelt, warum Gandalf ihn auf diese Reise im Endeffekt geschickt hat.
Stimmt. Ich habe mal ein Bild gepostet, wenn ihr lachen wollt. Okay. Keine Ahnung, was er da sagt. Ich fand's witzig.
Also ich weiß, was er da sagt. Es heißt so viel wie Rache.
Schön.
Das weiß ich nicht, ich schick's mal durch einen Übersetzer. Nee, mein Tod heißt das. Also das ist türkisch mein Tod. Ülümüm. Ja, alles klar.
Hast du auch auf der türkischen Seite gefunden, oder?
Nee, ich bin beim Internet, Filmdatenbank.
Beim Internet.
Beim Internet.
Beim Internet. Das sind schon wieder komische Züge an mir
gerade. So. Dann springen wir wieder in die Jetztzeit, also in die Jetztzeit damals. Die fliehen noch vor Azog. Die wurden ja da abgeliefert von den Adlern. Auf dieser Felsspitze fliehen weiter. Über irgendwelche Fels, man sieht dann irgendwo noch die Orks hinterherjagen und letztendlich kommen sie zu Beorn. Sie werden noch von dem Bär verfolgt.
Und das müssen sie auch nicht.
Und das müssen sie auch nicht. Man kann einfach mal da schon, wir können es dahin und entweder er nimmt uns auf oder er wird uns fressen. Das ist so eine 50-50-Chance. Ja. Weil Beorn ist nämlich ein
Gestalt... Aber wir gehen mal nicht alle zusammen.
Stimmt, es ist ein Gestaltwandler, sagt er schon. Der manchmal die Form eines Bären hat. Und es wird erstmal Bilbo vorgeschickt und mit Gandalf und dann nach und nach kommen dann immer so, das nennt ihr eine Meute? Das nennt ihr eine Truppe? Wie kann man, wo denn zwei Leute und drei Leute und noch mehr Männer stürzen in die ganzen Zwerge und sind halt alle da und er reagiert noch relativ gelassen, obwohl er keine Zwerge mag. Aber Orks mag er noch viel weniger.
Aber Orks mag er noch viel weniger.
Ja. Was wir da auch haben, sind diese Atombombenhummeln, Bienen, die ja den Honig brauen. Riesenviecher einfach.
Atombombenhummeln.
Verstrahlte Viecher einfach. Ja. Ja, und der steht, die reden dann erstmal miteinander und schickt sie dann los, gibt den allen noch ein paar Hoppigaloppis hier, aber Obacht da Richtung Norden.
Genau, die wollen ja durch den Wald durch, ne? Die hatten ja eine Option irgendwie Norden lang, da brauchen sie irgendwie 200 Kilometer oder so, oder was ich, wie viele Tage länger und andersrum halt noch viel länger. Deswegen der kürzeste Weg durch den Düsterwald.
Richtig. Durch den Düsterwald. Den kein Mensch betreten tut.
Die werde ich mir
Weil der Wald ist böse.
Der Wald ist böse. Müsst ihr es euch so vorstellen, dass die Südspitze vom Düsterwald ist ungefähr auf der Höhe von Lothlorien und streckt sich dann nach Norden aus. So, um mal geografisch auf Stand zu sein. Dann switchen wir kurz um und sehen eine Versammlung in Dol Guldur der Orks. Ich glaube, ist da Azog auch? Ein Bolg? Azog ist da, glaube ich, ein Bolg kommt dazu oder so, ne?
Genau, ja.
Die reden mit dem dunklen Auge, also mit dem Nekromanten. Und schickt die wieder aus, hier los, da die Zwerge fangen. Und dann reiten die Zwerge zum Düsterwald und dort verabschiedet sich Gandalf, weil er einen ganz wichtige Subquest erledigen muss. Und da er nochmal kommt.
Den Nekromanten.
Da kommt doch diese Szene, wie Bilbo meint, ich habe in den Minen was gefunden und so ein bisschen an dem Ring rumspielt und Gandalf schon so
na,
mein Mut.
Ich habe meinen Mut.
Ich habe meinen Mut gefunden.
Ich habe Wermut und Mut gefunden.
Wermut.
Alter, und ich habe eben Hut verstanden. Alter. Mut, Wermut.
Wermut. Und dann geht's ab zum Düsterwald. Gandalf, können wir erstmal den Strang abhaken. Gandalf will zu den Felsgräbern von, wie heißen die? Den noch auch so.
Oh.
Hobbit, Fels.
Aber es ist mit denen, glaube ich, ne?
Gräber. Die Felsgrüfte von Rudau.
Rudau.
Mit R hinten. Schöner Name. Dort kämpft sich, Moment. Da muss ich jetzt mal nebenbei. Ich habe einen Soundfile vergessen rauszuskippen. Was ich unbedingt. Ich suche das mal nebenbei hier bei YouTube kurz raus, damit ich es gleich einspielen kann.
Oh. Auf jeden Fall durchsucht Gandalf dieses Grab und findet dann halt auch wirklich das Grab des Nekromanten, aber leer.
Es ist das Grab und des Nekromanten, oder es ist der Hexenkönig von Angmar.
Das ist der Hexenkönig.
Nee, das ist.
Ich will auch sagen, das ist der Hexenkönig, der da liegt.
Genau. Und die andere Festung.
Ja, er geht ja davon aus, dass der Nekromant. Ja, das war ja im ersten Teil, dass sie davon ausgehen, dass das der Hexenmeister von Anmar.
Richtig. So, genau. Man sieht da vorher auch noch, wie er da verscharrt wurde, mit Leichnam eingewickelt wie eine Mumie und dann nochmal 20 Ketten drumherum gewickelt und dann irgendwo in so eine Gruft, wo niemand hinkommt, kein Licht und nichts. Und da taucht doch Radagast auch zur gleichen Zeit auf. Gruft ist leer. Ja. Vieh ist weg.
Jo.
Und dann geht's ab in den Düsterwald und man sagen vorher schon,
aber warte ganz kurz. Und dann erklärt ja aber auch noch Gandalf, Radagast, ja, und hier sind noch mehr. Hier sind noch 9 weitere.
Richtig. Also es ist offensichtlich, dass hier die Nazgul Könige begraben liegen. Dann geht's in den Düsterwald und sagen, hier, bitte bleibt schön auf dem Weg. Nichts anfassen und so weiter und so fort. Das funktioniert auch ganz gut und dann muss ich jetzt hier einen Soundfall einspielen. Moment. Klar, es passiert gleich. Der ein oder andere hat vielleicht eine Ahnung. Jetzt. Es ist schön wie bei Yoshi's Island. Sporen und alle werden dizzy.
Alle sind bekifft.
Keiner, kommen da halt nicht heile durch, finden den Weg nicht mehr, haben Halluzinationen und letztendlich Es muss auch in je, ob das Harry Potter, ob das Herr der Ringe, es muss immer irgendwo, muss eine Spinne auftauchen. Ne? Es gibt ja keinen von diesen Filmen, wo nicht irgendein Spinnenmonster auftaucht. Und jetzt noch schlimmer, diese Spinnen hier reden natürlich auch noch alle, was wir später denn sehen, als Bilbo den Ring dann benutzt und alle, hier stechen wir ihn ab, machen und so weiter und so. Naja, alle Zwerge werden schön eingenetzt und da als in die Vorratskammer quasi gebracht.
Das finde ich zum Beispiel ziemlich geil, ne, dass das so umgesetzt wurde, dass wenn er den Ring aufsetzt, dass er quasi dann mehr mitbekommt quasi von den Bösen, so unter anderem wie sie reden oder später dann mit dem Schwarz-Weiß, wo er dann bestimmte Figuren in Schwarz redet ohne den Ring. Haben die auch ohne Ring schon geredet? Nee.
Nein, er hat den abgenommen und dann haben die noch weiter geredet. Ich habe erst angefangen zu quatschen, als sie alleine waren.
Es war nur Zufall,
dass er den drauf hatte. Die haben hinterher dann noch weitergeredet, als er dann abgenommen
hat. Achso, ich hatte das auch so verstanden wie Arthur, dass er das nur hören kann, wenn er den Ring auf hat.
Ey, ist ja egal. Das war wirklich, er hat den abgenommen und dann waren noch ein, zwei Sätze, was die geredet haben und wollte den nicht drauf. Crazy. Hatte.
Okay. Was wir vorher noch sehen, da klettert Bilbo doch noch, wo sie nicht mehr wissen, wo sie lang müssen. Bilbo klettert diese Baumkrone hoch und ist dann über im Düsterwald. Sieht auch ziemlich geil aus, wie er den Erebor da irgendwo am Weg sieht, wo sie hin müssen. Naja, Bilbo rettet die denn alle mit seinem Ring, mehr oder weniger. Er macht es denn unsichtbar und piekst denn eine Spinne nach der anderen ab, befreit die anderen. Und dann ist auf einmal Legolas da. Und nimmt die Zwerge quasi gefangen, sammelt sie alle ein.
Ja. Wo ich auch schon mal einwerfe, Legolas hat nicht in dem Buch mitgespielt.
Ich finde auch, dass sie komplett Legolas raus hätten lassen sollen aus dem ganzen Kram.
Aber da muss ich sagen, also ich fand das gar nicht mal schlecht. Also ich hab's
gefeiert. Weil er einfach auch so strange aussieht.
Ja, er sieht älter aus, als er in dem Original. Ja, ist ja auch logisch.
Er sieht auch älter aus.
Ist ja auch logisch.
Aber fandest du, ich habe echt gedacht, dass sie den jünger gemacht haben per CGI, dass das so
Ja, das haben sie vielleicht versucht, sah aber scheiße aus.
Ja, es sieht einfach
Kantenglättung,
Faltenglättung.
Weil ich fand, er hat sehr gestrahlt in den Nahaufnahmen.
Aber vielleicht werden die Elben ja auch jünger, je älter sie werden.
Irgendwas sah auch mopsiger aus im Gesicht.
Mopsiger, ja. Ja, das auf jeden Fall.
Und wer dann, was dann auch wichtig ist, Tauriel ist ja mit dabei und die rettet Killy bei dieser Aktion da. Und da entsteht natürlich schon so ein Bonding zwischen den beiden.
Zack, verliebt.
Und was natürlich jetzt auch noch wieder sein muss, als Anspielung auf Herr der Ringe, Legolas sieht das Bild von Gimli, von Gloin. Das ist das Bild von meinem kleinen Gimli. Ja. Was für eine hässliche, Kreatur.
Das ist meine Frau.
Das ist meine Frau.
Missgeburt, das ist mein Sohn Gimli.
Dann werden sie mitgenommen in die Wurzelhöhle des Elchkönigs. Schön, die Düsterwald-Elben, Thranduil sitzt auf seinem Elch-Geweihthron. Und die werden dort erstmal eingeknastet.
Da muss ich schon sagen, er ist auch so ein Charakter, den du nicht magst, einfach vom ersten Augenblick an, ne?
Thranduil, nein. Ist aber, glaube ich, auch nicht so...
Thranduil ist auch so ein Badass-Motherfucker.
Ist halt der typische, arrogante Elb einfach, ne? So.
Ja, sehr aber Klischee, richtig.
Sehr klischeehaft.
Ja. Wenn du dir so die anderen Elben da so anguckst, ne? Also erst, ich finde, er verkörpert dieses Elb-Klischee on point.
Ja, Fili flirtet weiter, werden eingeknastet und Bilbo kann sie natürlich wieder befreien, weil er noch unsichtbar mit hinterher. Bilbo. Gestern erst wieder, oder vorgestern erst wieder gesehen.
Aber haben sie Bilbo mit gefangen genommen? Nee. Hat er sich nicht schon
hinterhergeschlichen? Nein, der hat sich unsichtbar hinterhergeschlichen.
Genau, der ist doch derjenige, der den Schlüssel da geholt hat von den Wachen und die ganze Zwerge dann befreit hat. Der ist einfach mit reingeschlichen.
Den haben sie
Ring. Nicht ja, sag ich ja gerade, weil ich habe eben verstanden, Ich habe eben verstanden, dass sie mit gefangen genommen haben. Aber da wollte ich ja gerade sagen, die war ja nicht,
der ist ja hinterhergeschlichen. Der ist einfach hinterhergeschlichen, unsichtbar durch die Tore durch. Besorgt sich Schlüssel, befreit alle. Das nächste Bierbrot. Ganz unauffällig dabei. Und dann kommt zum Highlight, Schrägstrich, Lowlight des Films. Einem.
Fassreiter.
Die Fässerflucht mit Orksen.
Ja.
Und ich muss sagen,
ja.
Ich finde das ziemlich geil, bis zu einem gewissen Punkt.
Ja.
Weil die haben es auch tatsächlich so ein Strömungskanal gebaut, wo sie mit Fässern runter sind. Man sieht auch, dass sie wirklich in Fässern sind und nass werden. Und das war so ein Strömungskanal, der immer mehr oder weniger so im Kreis ging, so 50 Meter oder so. Mit Greenscreen halt, um die Hintergründe einzufügen. Teilweise sogar auch auf irgendwelchen Flüssen, wo sie so lang getrieben sind, bei diesen ruhigeren Parts. Das ist alles wunderbar. Das finde ich auch richtig cool. Schlimm wird's, selbst die Bombur-Szene, wo er denn sich in dieses Fass unter, das Fass unter lang rollt und alle, selbst das geschenkt. Gut, es wird erst richtig kacke, wenn Legolas anfängt, auf den Köpfen zu tanzen. Und sich balancieren und sagt, hey, leck mich am Arsch.
Ja.
Wo ich das Problem mit hatte, ist,
auf dem Kopf.
Dass quasi die, wenn die da diesen Fluss runterballern und so, und diese Stromschnellen runter, ich meine, das Fass läuft ja irgendwann auch mal voll. Die muss ja zwangsweise, müssen die ja mal untergehen.
Eigentlich.
Das passiert natürlich nicht. Das hat mich so überwiegend gestört. So. Ja, und natürlich Legolas, der kann ja über alles rennen. Der kann ja auch auf Schnee laufen und sinkt nicht ein.
Ja. Also, ja gut, weißt du,
bei Herr der Ringe hat er ja nun auch die krassesten Sachen gemacht. Ne? Also irgendwie auf Olefanten rumlaufen und so. Das ist halt das ist ein krasser Elb, ne? Aber es sieht halt, bei Herr der Ringe sah das auch schon scheiße aus, wie er auf dem Olefanten rumsurft. Also da sieht's auch schon richtig, richtig kacke aus, weil man halt, selbst wenn er irgendwie ein Zauberer wäre oder keine Ahnung, irgendwie ein Superheld oder sowas, der fliegen könnte, dann wäre es immer noch, also irgendwas passt in der Physik nicht, der klebt da so dran, ne? Als ob es da gar kein Momentum gäbe oder so. Er klebt einfach da dran. So wie auf dem Olifanten.
Wenn er den Film sieht, wird er nicht mehr leben, ey.
Er klebt da einfach drauf und hat da so Eisenfüße oder Magnetfüße, die ihn da so draufhalten. Und das, weil das so krass unnatürlich aussieht. Ne, weil man sich denkt, ja, okay, der müsste auch jetzt irgendwie abgeschüttelt werden oder so. Also wie, wenn er jetzt nicht irgendwie einen Raketenrucksack anhat oder so. Aber das macht's halt ein bisschen weird so einfach. Ne? Das haben die halt einfach nicht hingekriegt. Dass es wenigstens so aussieht, als könnte er sich da drauf halten mit krasser Balance, weil er so ein krasser Elbenakrobat ist.
Ja, wer weiß, vielleicht hat ihn noch eine radioaktive Spinne gebissen.
Ja, dann kann ja sein.
Das ist ja das Problem. Das kann man, also auch so den Olifanten in Herr der Ringe, geschenkt. Alles gut. Auf dem Brett, auf dem Schildsurfen hier in Helms Klamm. Alles gut, steht tatsächlich so auch im Buch, hatten wir damals angesprochen. Selbst das hier mit den Fässern. Mit allergrößtem Auge zudrücken, okay. Aber in Teil 3 werden wir denn zu einer Szene kommen,
und dann
fuck off. Das, nee.
Oh ja.
Aber so viel erstmal dazu. Wie gesagt, genau, sie kommen da runter. Es gibt denn ja nochmal so eine kleine Szene zwischen Kili, der wird ja noch von dem Pfeil erwischt, ne?
Ganz wichtig, ja.
Ganz wichtig. Tauriel rettet ihn dann nochmal und können den Abs. So sieht auch ganz gut aus. Dann kommen sie unten irgendwo an. Und dann taucht Bart auf. Bort ist Händler, weil die Elben schicken halt immer ihre Wein, was auch für ein mutiges Unterfangen, einfach die Fässer per Fluss einfach nach unten fahren zu lassen, ohne, ja, könnte vielleicht an irgendeiner Felskante ja zerschellen, so ein Fass. Egal, die Fässer.
Elbenfässer.
Elbenfässer.
Die zerschellen nicht.
Richtiges, echtes Elbenfass. Und dann pickt Bart die quasi auf und bringt die in die Seestadt nach Esgaroth. Und ja, den überreden sie jetzt hier, wir können so und so viel bieten, wir müssen unbedingt nach Esgaroth. Können sie dann, da gibt's doch dennoch diese Szene, wo sie auf dem, wo es um die Bezahlung geht und Glorien erst noch überlegt, ob er bezahlt. Und dann sieht man noch diesen Schimmer, wie der Erebor so durch den Nebel, durch die Wolken so leicht als Schemen zu erkennen ist und die Musik so ansteigt. Hier, nimm mal dein Geld so. Ja. Wir machen's. Das passiert erstmal noch nicht. Erstmal ist Thranduil nochmal ein bisschen pissig und riegelt die ganzen Grenzen zu seinem Waldlandreich ab. Und Tauriel kann vorher noch rauskommen. Sie möchte zu Killy, weil er verletzt ist, und sie möchte da unbedingt hin. Und Legolas schleicht sich ebenfalls, bevor es gesperrt wird. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Legolas ist ja der Sohn von Thranduil.
Genau.
Achso, und wir müssen mal sehen, bei der ganzen Aktion haben sie einen Ork gefangen genommen, den sie dann so ein bisschen ausquetschen.
Richtig. Was sagt er doch gleich? Das hab ich mir auch geschrieben.
Erstens mal, es sind er, der daraufhin tut ja sie abhauen, weil er sagt ja, wie 13? Es sind nur noch 12. Ne? Der eine Zwerg wird sterben, der ist schon so gut wie tot.
Stimmt, Kili, ja. Ne?
Genau, und dann wollen sie ja wissen, wer ihn geschickt hat, und das verrät er dann nicht, und dann tut ja unser Elchkönig ihn dann köpfen, wo er Legolas dann auch schon nicht mit einverstanden ist.
Stimmt, genau.
Und der wird ja auch immer pissiger, gerade auf seinen Vater.
Ja, die haben auch nicht das beste Vater-Sohn-Verhältnis, das kann man schon mal sagen.
Ja.
Und dann geht's rein in die Seestadt mit ein bisschen Schmugglerglück von Bord. Die ganzen Zwerge sind in Fischen. Das haben die tatsächlich so gedreht. Ich weiß nicht, ob es wirklich echte Fische waren. Auf jeden Fall wurden diese Fässern...
Waren echte Fische.
Es sah schon ziemlich echt aus. Und die haben wirklich dann Kamera halt reingebaut. Und die saßen da drin und wurden dann von Fischen überhäuft. Und da habe ich ein bisschen Musik rausgezogen hier. Und zwar das Thema der Seestadt, was auch im dritten Teil immer mal wieder anspielt. Und eins von den besten von diesen neuen Stücken ist. Und ich muss sagen, das Seestadt-Set ist eins der besten. Ich liebe diese Stadt mit diesen Kanälen, wo dann immer diese Eisbrocken so im Wasser rumschwimmen und alles ist belebt. Es wirkt auch riesengroß, dieses Set einfach.
Ja,
vor allem, wenn du dir mal so wirklich auch die Herr-der-Ringe-Teile anguckst, wenn ich da irgendwie in eine Burg oder in eine Stadt komme, ne? Das ist viel unbelebter als diese Stadt.
Stimmt, hier ist richtig, finde ich. Hier ist richtig Aktion. Und wen wir auch gleich in so einer extra Szene sehen, sind der Bürgermeister und Alfred Letschbuckel. Dann kommt die Szene mit den Schafshoden.
Alter. Boah. Das war echt widerlich, ja.
Ist auch, weiß nicht, ob es vorher aufgefallen ist. Alfred will doch den Pisspot entleeren. Was nicht so ganz funktioniert, das passiert, glaube ich, nur so im Hintergrund. Ich glaube, das Fenster ist zu oder was, oder nicht richtig offen. Auf jeden Fall, naja, landet nicht alles draußen, was draußen landen sollte.
Gar nicht mitgekriegt.
Und Alfred ist schon so ekelhaft mit seinen schwarzen Zähnen und diesem Buckel, den er hat, und überhaupt, und diese Frisur und die Monobraue. Und der Bürgermeister sieht auch mit seinem merkwürdigen Ziegenbärtchen sehr komisch aus, und dann Stephen Fry auch noch diese schiefe Nase, und dann gibt's zum Mittag erstmal einen schönen Schafshoden, den er sich wohl noch die Samenstränge so echt war.
Ja.
Schon eingeführt, und wir lernen, die beiden sind auf jeden Fall ein Duo, und
ja, die edelsten Geschöpfe auf der Mittelerde, die Menschen.
Und die beiden noch mal mehr. Und dann merkst du schon, okay, die leben halt einfach wirklich nur für sich. Das Leben von ihren Untertanen oder wie es denen geht, ist ihnen scheißegal. Hauptsache, sie haben ihr Auskommen und die Macht. Ach so, dann werden die Zwerge ja reingeschmuggelt. Und da habe ich mir nur ein Zitat hier aufgeschrieben von, ich weiß nicht mehr, ob es der Sohn oder die Tochter von Bord war. Vater, warum kommen Zwerge aus unserem Klosett? Und Zwerge dann von unten durch die Toilette quasi reinkriechen müssen in das Haus. Was wir denn auch noch sehen, ist, dass Legolas den Tauriel einholt. Also wir wissen, zu dem vorher wussten wir nicht, dass Legolas auch raus ist. Die beiden treffen sich dann, oder er holt sie ein und sie will da hin und er geht dann mit. Also die sind auch auf dem Weg nach Seestadt. Weiß gar nicht, was sagen die im Film eigentlich? Seestadt, Lake Town, Eskaroth, was sagen die?
Seestadt, ne? Seestadt und Eskaroth, beides.
Ist auch, ich habe mir auch immer Seestadt aufgeschrieben. Was die Zwerge allerdings jetzt gerade nicht mehr haben, Äxte, Waffen, die wurden ja bei den Elben abgenommen. Also müssen sie, wollen sie in die Waffenkammer der Stadt dort die Waffen stehlen und wollen dann zum Erebor. Werden dabei allerdings erwischt und auf dem Dorfplatz oder was ist denn da halt festgesetzt. Das ist ja eine richtig weihnachtliche Atmosphäre. Es fängt dann ja auch an zu schneien, wo sie da sind.
Doch ein Weihnachtsfilm.
Doch ein Weihnachtsfilm. Und sie können sich dann rausreden und sagen, hier, wir sind sofort wieder weg, wir wollen zum Berg, wir wollen den Berg zurück, und erinnert euch mal wieder, als der die Zeiten, als der Drache noch nicht da war, hier alles floriert hat, Eskaroth groß war, Tal, alles super geil. Wir gehen jetzt da hoch zum Berg und töten den Drachen, dann wird alles wieder geil hier unten. Das machen sie denn auch, ein Großteil haut ab, ein paar bleiben unten. Kili ist ja angeschlagen, Fili, ich glaube Gloin bleibt noch, oder nee, der Typ mit dem Trichter.
Irgendwer kommt auch zu spät, ne?
Das ist Bifur. Bifur bleibt, glaube ich, auch da. Ja. Der mit den Ohrlappen.
Mhm.
Hut, Mütze. Die genau, bleiben da.
Der verpennt, ja.
Die anderen klettern dann langsam so das Gebirge hoch und sind dann auf so einer Felskante und sehen dann die Überreste von Tal. Der Stadt Tal. Da sagt, glaube ich, Balin ist es, das hier ist die Einöde oder Smaugs Einöde. Das ist halt einfach nur so eine zerstörte Landschaft, verbrutzelt, Asche. Das hier ist das, was vor dem Erebor übergeblieben ist. Dann springen wir kurz wieder zu Gandalf. Witzig, hier beim zweiten Teil habe ich mir aber noch Gandalf aufgeschrieben in meinen Notizen. Im dritten habe ich immer nur noch Gandhi geschrieben, weil ich keinen Bock hatte, Gandalf zu schreiben. Gandalf ist in Misrandir. Genau, jedes Mal noch Misrandir. Gandalf ist in Dol Guldur, also kurz davor, und schickt Radagast los zu Galadriel. Hier, sag Bescheid, Hilfe und so weiter und so fort. Ich gehe da rein. Glaubst du nicht, dass das eine Falle ist, Gandalf? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Falle ist, aber ich gehe da trotzdem rein. Und dort trifft er dann, also es ist alles von so einem Illusionszauber irgendwie überlagert. Er kann das teilweise brechen und das. Er sieht es auch wieder so richtig fies gruselig aus. So das Stein, wo irgendwelche Metallstreben so aus den Steinen rauskommen. Das hat so ein bisschen.
Das war schon ziemlich cool.
Ein bisschen Pinhead Silent Hill mäßig irgendwie.
Ja.
Und dort trifft er dann auf Trein. Den Vater von.
Genau, dieser kleine, man weiß auch gar nicht, er ist so in irgendeinem Sicht, der ihn da angreift die ganze Zeit und keiner weiß, was ist denn das jetzt da? Bis er dann irgendwann rausgeht, ey, das ist ja der Trein.
Das ist ja der Trein.
Der etwas besessen ist.
Etwas besessen, aber er wird. Er lebt ja nicht mehr lange. Gandalf kann er denn doch noch halbwegs normal mit ihm reden.
Ja, er kann ihm das Böse so aus dem Kopf saugen irgendwie, keine Ahnung, was er da macht.
Ich werde
ihn Daumen auf die Stirn und dann...
Gleiche wie mit Theoden, König.
König!
König.
Die sind erstmal da, dann geht's weiter zu den Zwergen wieder zurück. Die klettern da schön diese zur geheimen Pforte quasi hoch, wo irgendwelche Zwergenstatuen da auch in den Fels gehauen sind. Treppe hoch, wo sie einfach denken, was ist das für eine beschissene Treppe, wo man so diese Zickzack-Treppe, wo man dann immer so ein, also es ist ja keine durchgehende Treppe. Man muss dann ja immer auf die nächste Ebene wieder klettern. Dann hat man wieder so 5-6 Stufen und dann muss man wieder auf die andere Seite rüberspringen. Also komplett blöd eigentlich.
Und aber warte mal, haben wir darüber schon gesprochen, dass es diese Versammlung da auf dem Rathausplatz gab? Ja. Und wo die Zwerge abgehauen sind und zurückgeholt worden sind?
Ja, das hatten wir schon. Thorin hält da die große Ansprache und sagt, hier, wir töten den Drachen und machen alles wieder so wie vorher. Ja. Genau. Und dann sind sie da oben, stehen an der Pforte und die Sonne geht. Und natürlich, es ist ein perfektes Timing, weißt du, hier, erst schon diese Mondruhen bei Elrond, ist zufällig gerade der Tag und jetzt haben sie so viel Zeit gelassen und jetzt ist natürlich der letzte Strahl, der am Durinstag ist jetzt. Ihr habt 5 Minuten Zeit, um hier ein Schloss, ein Schlüsselloch in diesem Berg zu finden. Viel Spaß. Was natürlich nicht passt.
Es gibt das ist so eine Szene, die mich so ein bisschen aufgeregt hat. Keine Ahnung. Ja, dann passiert's ja, die Sonne geht unter und alle denken sich so, oh ja, Feierabend, nicht gefunden. Wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause. Nach zwei weißt Minuten, du, die sind die, die sind 5 Stunden durch den Wald, durch den Film gelaufen, ja? Um dann da jetzt anzukommen.
Durch den Film gelaufen.
Um da jetzt anzukommen, das letzte Licht an dem Tage ist vorbei und dann, oh nö, ja, war nett, aber wir haben es halt leider nicht geschafft. Und dann kommt ja, dass der Mond rauskommt und so und das Sonnenlicht vom Mond reflektiert und dadurch eine Lücke und dann findet Bilbo ja das Schlüsselloch. Und ich denke mir schon, okay, ihr habt dieses Schlüsselloch nicht gefunden, ihr wart an der richtigen Stelle, ihr habt es abgesucht, ja, dieses, weiß ich nicht, 4 Quadratmeter Stück Wand. Und habt nicht dieses Loch gefunden, was ungefähr 5 cm groß ist.
Vielleicht hat man es nicht gesehen, ohne dass es drauf scheint oder so.
Ja, vergiss nicht. Zwergentüre sind unsichtbar.
Vielleicht war das dann noch nicht da.
Und eben, das war ja bei.
Das Loch war ja da.
Es war bei Herr der Ringe, war es ja auch das Mondlicht, welches diese Runen dann erst rausgebracht
hat. Ja, aber da hatten sie ja keinen Schlüssel und da war ja ein Schlüsselloch. Das war ja ein Loch im Felsen.
Ich glaube, das ist tatsächlich erst durch den letzten Strahl, in dem Fall war das Mondlicht.
So ein Bröckelchen aus dem Felsen rausgeflogen.
So war es
gemeint. Ist okay, damit laufe ich konfirm. Man hat es zwar nicht gesehen, aber...
Was mich auch aufregt, war dieses, was du gerade meinst, hat nicht funktioniert, na, dann gehen wir wieder.
Tschüss, ne?
Sofort, ohne Diskussion, hauen einfach alle ab. Und dann haben sie ja dieses Ding, dann kommt dann mal diese zusätzliche, in Häkchen, Spannung, die reingebracht werden muss, dass der Schlüssel fast noch raus runterfällt und Thorin gerade noch so in letzter Sekunde auf den Schlüssel tritt, auf die Schnur, damit er nicht runterfällt. Und dann kommt allerdings eine der besten Szenen in der ganzen Trilogie für mich, wie sie dann in den Berg gehen. Und gerade am Balin, der alte, weißhaarige Zwerg, der meint, oh, und jetzt wieder in seine Heimat kommt und so wirklich sehr ergriffen ist, dass er wieder in diesem Zuhause ist quasi. Das konnte ich sehr gut nachfühlen. Und dann kommt er gleich zum nächsten Haken. So, jetzt sind wir hier drin. Bilbo. Wir haben da noch eine Sache vergessen. Hier irgendwo ist ein Stein. Hol den mal kurz.
Unter Tonnen, Milliardstel von Tonnen Goldmünzen und so liegt ein Stein. Und wenn, er weiß nicht, wie er aussieht, aber du wirst ihn, wenn du ihn siehst, dann ist das der.
You had one job. Das ist wirklich so. Dafür bist du hier. Du bist der Meisterdieb. Hol mal kurz den Stein.
Genau. Kriegst du den mit, ja?
Cool. Hol Papi mal das Steinchen.
Thorin ist doch an der Stelle auch schon wieder irgendwie ein bisschen pissig, oder? Als sie da reinkommt. Irgendein Kommentar lässt er doch in Richtung
Fängt schon an, ne?
Ja, es fängt schon an.
Fängt schon an, ja.
Wir springen kurz zurück, bevor es denn zum großen Ende kommt. Gandalf gegen Sauron. Wir sehen den Nekromanten.
Ja.
Und der Nekromant, der Schatten des Nekromanten, hat zufälligerweise die Form der Pupille von Sauron aus dem Auge quasi von Herr der Ringe.
Ja.
Das tun ja erstmal nichts. Sie betteln sich ja nicht richtig, aber Gandalf wird gefangen genommen. So, das ist das Ende von dieser guten Szene.
Es wird dann sein Stab, der auch weggeröstet wird, ne?
Ja.
Ist das in der Szene, ja. Das sah ziemlich geil aus, wie er da liegt und versucht noch mit seinem Stab, das weiße Licht, die Flamme von Hulhul, dagegen anzugehen. So, aber schwarz überwiegt dann weiß und er wird dann gefangen genommen, ja.
Es war auch schon
richtig geil.
Ich habe im Kino gesehen damals. Ja, es war schon geil, wie denn dieser Nekromant da so lang geht, ist dieser Feuerring quasi um ihn rum und dann ist, oh. Fuck, dass das Auge ist auf einmal. Netter Effekt, haben sie gut gemacht. So, und dann kommt's zum unendlichen Duell Bilbo gegen Smaug.
Ja.
Yes.
Das fand ich richtig geil. Also alleine dieses, wo er da rumrennt in diesem ganzen Goldschatz und so und dann.
Das ist geil.
Wo noch Balin, glaube ich, sagt, so von wegen, falls du einen Drachen siehst, weck ihn nicht auf.
Ja.
Dann rennt er da rum durch die ganzen Goldmünzen. Und dann, ja, bewegt sich halt irgendwo eine Stelle, dann sieht man den Drachen noch schlafen und dann geht irgendwann das Auge auf. Und dann kommt The Voice.
Ach, apropos, das haben wir ganz vergessen. Im ersten Teil gab es auch noch so eine in Häkchen After-Credit-Scene, wie eine von, das hieß doch mal, wenn die Vögel zum Berg zurückkommen, dann ist die Zeit gekommen, dann sieht man noch so ein Vöglein, wie er durch so ein Löchlein in diesen Berg kommt und am Ende sieht man nur, wie das Auge aufgeht. Das war der Anteaser für den Drachen, sonst hast du ja vorher nichts gesehen. Und jetzt, Stimme, selbst in der deutschen Synchro wurde es noch ein bisschen basslastiger gemacht.
Ja, Mann.
Das ist schon geil.
Brutal geil. Allein, dass der Drache sprechen kann, das fand ich schon damals irgendwie schon im Kino so geil. So, Alter, riesiges Viech, das dann auch noch mit einem spricht.
Super.
Irgendwie geil. Ja.
Ja, weil auch diese ganze Konversation zwischen den beiden, ne, das ist richtig geil.
Fassreiter.
Ja. Oder wo dann noch kommt, ja, ich bin gewillt, dir diesen Stein zu überlassen, nur um zu sehen, was aus ihm wird. Aber nein, ich glaube nicht.
Ja, es ich muss sagen,
ich hab's immer wieder geguckt, damals auch schon bei YouTube oder so, diese Szene, wenn er auftaucht und da quatscht, er redet ziemlich viel und so, ne, aber irgendwie ist das alles mega gut.
Und wenn man sich die Anhänge anguckt und sieht, wie Benedict Cumberbatch hat ja nicht nur den Drachen gesprochen, er hat ihn ja auch gespielt. Im Mocap-Anzug mit Punkten im Gesicht und die Mimik und so weiter.
Haben wir eben auch schon die Bilder gesehen.
Geil. Also das ist schon geil. Für mich ist das eine Spur zu lang, diese ganze Diskussion und Hasenjagd da mit hin und her und so. Aber auf die Dauer des Films gesehen ist es doch noch relativ kurz. Wir springen kurz weg. Ich glaube, Bilbo findet da auch schon irgendwo den Arkenstein, ne?
Ja.
Steckt
ihn rein. Er sieht ihn da irgendwo im Gold stecken.
Für die, die es nicht kennen,
der versucht Arken... immer hinzugehen.
Genau, der Arkenstein ist halt einfach ein Stein, faustgroß ungefähr, der halt so bläulich-weiß leuchtet. So. Genau. Das Königsjuwel. Dann springen wir kurz wieder zurück und Bolg, der andere, der etwas kleinere Ork, ist dann bei... einen Angriff auf Seestadt anzuführen. Explizit auch dafür, um die Zwerge halt umzubringen. Und da kommen dann Tauriel und Legolas ins Spiel. Es gibt dann eine etwas längere Fluchtkampfszene in den Gassen von Seestadt. Und Tauriel rettet Kili erneut vor diesem Angriff. Die hauen dann auch ab, ne? Bolg haut dann am Ende über diese Brücke wieder ab. Die ziehen sich zurück und wir springen wieder zurück zum letzten Stück des Films, zum Kampf gegen Smaug. Die Zwerge gegen Smaug. Das kann man gar nicht so zusammenfassen. Das ist so geil, wie Tori meint, Balin, bekommst du noch eine Stichflamme hin oder was er ihn fragt? Keine Ahnung. Die heizen da die Öfen wieder an. Man weiß erst, was machen die hier? Gießen irgendwo.
Die Stadt.
Das kriegt man dann schon mit. Die schmelzen irgendwie Gold, keine Ahnung. Es gibt ja diese ganzen Seilbahnen, die da hin und her und Flucht und der Drache ist immer da und es ist schon
ziemlich. Ihr Ziel ist quasi, Smaug in Gold einzuschmelzen oder
Sie was? Haben auf jeden Fall Heimvorteil.
Ja. Das mal so. Also dadurch, die Ofen können sie nicht einfach so anmachen, da brauchen sie Smaugs Hilfe dann dafür, dann schaffen sie das. Dann führen sie ihn zu den großen Hallen, da schmieden sie, also die Zwerge, dann so eine riesen Goldfigur, die dann in sich zusammenfällt, weil sie noch nicht ganz ausgekühlt ist, und in dieser goldenen Masse wird dann quasi Smaug einmal vergoldet,
begossen,
wird dann, aber natürlich macht ihm das überhaupt gar nichts, und er ist dann quasi einmal auf Rache!
Ich hab extra hier aufgeschrieben. Rache! Ich zeige euch, was Rache ist.
Genau.
Was wir vorher noch hatten, Bombur, musste ja noch auf diesen, fuck, wie heißt denn das?
Blasebalg.
Blasebalg, das Wort. Auf dem Blasebalg springen, um das Feuer anzufangen. Ja, sehr gut. Was ein bisschen merkwürdig aussieht, ist tatsächlich dieser Drache, wie er sich dann so bevor sich auflöst. Aber ich glaube, das ist tatsächlich relativ realistisch. Es würde wohl sich tatsächlich so verhalten, wie in dem Film. Die haben da bei den Anhängen gezeigt, wie sich das so angeguckt haben, wie wenn Gold reagiert, wenn es sich noch nicht ganz fest ist und so auflöst. Es wirkt etwas merkwürdig, wie dieser Zwerg denn so langsam auseinander spratzt.
Ja.
Ja, Rache, ich zeige euch, was Rache ist. Die letzten Worte sind dann, fliegt nach Seestadt. Ich bin der Tod. Das ist das, was Arthur gerade geschrieben hatte. Und dann?
Das klingt auf Türkisch bestimmt schon noch ein bisschen besser, als du das gerade gesagt hast.
Ja, wahrscheinlich schon. Moment.
Was haben wir da nur angerichtet?
Ich hab doch hier, jetzt kann ich, das können wir doch bestimmt Ölmühlen. Warten Sie. So. Mein Tod, naja. Egal. Und dann, natürlich, läuft Ed Sheeran, Icy Fire, was damals auch groß in den Charts denn rauf und runter gedudelt wurde. Ich konnte es leider nicht.
Meine Frau auch so, hä? Da kommt das Lied also her.
Ja, offensichtlich.
Ich meine, bei Herr der Ringe gab es auch. Ich meine, gab es bei allen. Beim zweiten, da gab es auch irgendeinen Song, der in den. Was hier? Enya Into
the West.
Enya, ne?
Enya.
Aber es war nicht Into the West
made
war
von. Made B, oder? Made B, ne?
Ja, Made B. Also ich meinte, wie heißt der denn von. Wie heißt denn die Sängerin von
hier, Eurythmics? Annie Lennox,
oder? Ja, das war im letzten Teil. Bis Into the West. Das war am Ende von. To the horizon. Genau so.
Bla.
Ich meinte, maybe, ja.
Die hatten schon immer so eine Earcatcher. Ja,
dann ist der Film zu Ende. Ich muss sagen, jetzt nach dem Rewatch ist das hier mein Favorit von den drei Filmen.
Ach was.
Den fand ich sonst immer zu langatmig. Aber mittlerweile mag ich den sehr gerne. Ich habe irgendwie meinen Frieden gemacht mit dieser Fassszene da. Bis auf
das ist auch das Schlimmste. Also das ist auch wirklich das Schlimmste in diesem Film. Muss ich tatsächlich auch zugeben.
Bis auf Legolas. Okay, das ist scheiße, aber den Rest von dieser Fassverfolgungsszene finde ich geil. Auch so drumherum, denn alles gut. Und ich finde Eskarot, diese Stadt, Seestadt da, ich finde dieses Set einfach so geil. Dieser Schauplatz alleine. Es wirkt so, es hat sofort so einen Weihnachtstouch. Dadurch, dass da nur diese Eisbrocken in diesem scheiß Wasser rumschwimmen. Es ist so ein einfaches
Weihnachtsbild.
Es ist so ein einfaches Gimmick. Ich hatte auch viel länger in Erinnerung, dass sie viel länger in dieser Stadt sind. Aber die Zwerge an sich sind da relativ kurz. Was wir jetzt vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass Bart ein Nachfahre von Bogenschützen ist.
Stimmt, ganz wichtig.
Ja. Ganz wichtig, weil man hat es am Anfang gesehen, als Smaug Tal zerstört hat, dass da irgendein Bogenschütze mit so einer Drachenlanze, Schwarzpfeil am Gange war und ihn auch verletzt hat. Ich glaube, das sehen wir in dem Teil auch, wo Hobbit sieht, okay, hier irgendwo am Bauch fehlt eine Schuppe. Er ist also theoretisch verletzbar. Und Bart ist derjenige, der es machen könnte, weil in Seestadt steht auch so eine Harpune mit schwarzen Pfeilen rum. So.
Genau, das wurde, glaube ich, nur ganz kurz erwähnt, wo sie da halt angekommen sind, dass der Drache schon mal das Dorf angegriffen. Kurz war es weg.
Ja.
Dass die Stadt quasi da angegriffen wurde und dass der damalige Herr dank dieser Pfeile eine Schuppe von Smaug gelöst hatte. Das wurde aber halt den Zwergen, glaube ich, nicht mitgeteilt, sondern das wurde nur irgendwo erzählt. Also das war quasi außerhalb der Party, wurde das quasi irgendwem erzählt. Und die Truppe, die jetzt im Berg ist, die wissen davon nichts. Nee, Quatsch. Doch, die wissen davon, aber der Bord weiß davon
nichts. Die glauben es ihm nicht. Nee, und sie glauben ihm das auch nicht. Dass
aber so wir sehen quasi, dass Bilbo das fehlende Stück.
Genau, Schuppe er sieht es. Genau. Sieht. Genau, er sagt ja darin.
Der Rest ist nur ein Gerücht.
Sich selber so, es hat gestimmt.
Ja. Ja, wie gesagt, also die Zwerge sind relativ schnell weg aus Seestadt, die anderen bleiben ja noch da, man sieht ja noch so ein bisschen hier diese Szene mit dem Königskraut, ja, das benutzen wir immer für die Schweine oder irgendwas.
Königskraut.
Ja, Legolas nervt generell irgendwie ein bisschen, er ist auch von der Art merkwürdig, er sieht nicht nur merkwürdig aus, er ist auch merkwürdig.
Ja.
In diesem Film.
Unreif.
Unreif. Dann halt Smaug. Smaug ist halt
so. Er ist 60 Jahre jünger noch, ne?
Ja.
Aber ich glaube, es macht jetzt ja nicht so viel aus, wenn du 2500 Jahre alt bist oder so.
Nein, natürlich nicht.
Die Smaug-Szene ist mir ein bisschen lang, immer noch. Aber ist natürlich geil. Cumberbatch und die Stimme ist geil.
Das kann irgendwie nicht zu lang sein, finde ich. Das hat schon, war schon bei, für mich so auch der Höhepunkt. Mm. Diese ganze Konversation, die sie da geführt haben. Ah, schön, vor allem mit einer Anlage dann auch. Ja. Dann hört man dem Cumberbatch noch viel, viel öfter zu.
Ja, und der ersten war halt die Bilbo-Gollum-Szene und hier ist es halt die Bilbo-Smaug-Szene, finde ich.
Ja. Und dann hast du ein relativ offenes Ende. Ne? Der erste endet ja so, okay, hier sind wir auf dem Berg, der nächste Pfad der Reise oder die nächste Strecke liegt vor uns. Hier ist einfach so, ja, scheiße, der Drache will die Stadt vernichten. Und
genau, du wirst quasi aus dem Film so rausgerissen. Ne? Ich wusste auch, ne, ich dachte, wie lange geht er denn noch? Also dachte ich mir so, okay, könnt ihr jetzt vielleicht noch ein Stück gehen? Und dann bricht Smaug halt auf und dann kam so im Kopf so, ach, Moment, das ist ja jetzt das Ende. Ne? Ja. Wie er dann einfach nur losfliegt. Und Ölüm Ölüm sagt.
Ich hätte gedacht, im Kino habe ich gedacht, dass noch kurz vorher zu Ende ist, wo er noch im Gold ist. Also quasi in Häkchen tot, besiegt.
Ja, okay.
Und dann lief er noch diese 5 Minuten weiter, wie er sich aus dem Gold befreit und halt einfach losfliegt und.
Ja.
Ich bin der Tod.
Und der Tod.
Oh. Ich gebe 8 Punkte. Er ist deutlich besser, finde ich, als der erste Teil. Na deutlich. Also er ist besser als der erste Teil.
Also ich glaube, dem muss ich auch beipflichten, dass der auf jeden Fall mit der stärkste von der Trilogie ist. Auch wenn da nicht viel passiert, also vom Storystrang-Fortschritt her nicht. Es ist ja wirklich nur Beorn, Wald und dann sind die bei den Elben und dann sind sie schon in der Stadt und am Berg. Ne?
Ja. Ja.
Und dafür, dass es dann quasi der längste Film ist, ist es quasi vom Story-Output her ziemlich... Ja, dünn, also ja, weiß ich nicht, es passiert zu wenig für viel zu viel Film. Aber trotzdem sind da viel mehr Sachen drin, die irgendwie geil sind oder geiler sind als noch beim ersten. Und auch im Gegensatz zu dem nächsten. Ja. Ich glaube, dass ich dem Film eine 9 gebe. Mhm. Ich glaube auch, das ist so dieser Cumberbatch-Bonus, den ich habe.
Mhm.
Auch wenn er nicht dabei ist. Nur als Stimme, aber es ist so... Ich kann es nicht beschreiben. Ja. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil.
Vor allem wie immer das, worum sich der Hobbit für mich überhaupt gedreht hat. Halt die Story um den Drachen so.
Genau.
Der Drache sein ist ja, Gold halt beschützt.
Genau. Und es ist halt auch leider etwas zu kurz geraten, so in dem Sinne, ne? Es ist ja nur hier jetzt in dem Teil, wo Smaug seinen Auftritt hat und im nächsten Teil, Spoiler, ist es halt nicht mehr so lang, ne?
Ja, ist sehr merkwürdig eigentlich, ne? Wenn man es. Klar gibt's diese Schlacht der Heere, gibt's im Buch auch, aber eigentlich ist das Hauptziel, die Main Quest ist. Der Drache und das Gold.
Richtig.
Ja.
Ja, aber.
Es wurde halt mal wieder ein bisschen mehr Epic draus gemacht, so, ne? In dem Buch taucht das ja auch alles auf und so. Da kann man ja auch viel draus machen, aber es spielt ja nicht so die große Rolle eigentlich. Also ich meine, diese Schlacht der 5 Heere oder was, ist auch schon wichtig, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass die auch im Buch, jetzt nicht da, wie soll man das sagen? Ich weiß nicht mehr so genau, wie es ist, aber es führt nicht so alles darauf hinaus. Es geht nicht um diese Schlacht. Die passiert halt auch. Die man ist halt dabei. Die passiert halt zufälligerweise zu sagen zur gleichen Zeit auch irgendwie, aber ne? Eigentlich gerät der da ja in so ein Abenteuer rein und so, um den diesen Stein da zu holen und so weiter und ja. Und das andere passiert so, befindet sich in dieser Welt, in der es passiert, und in dem Film ist das mal wieder so, vielleicht so ein bisschen so, als ob das jetzt eigentlich das Ding wäre, um das es geht. Ich meine, es ist auch irgendwie eine Reise und so, um die es geht, aber ach, keine Ahnung, ist ein bisschen zu epic, aber ist halt auch Herr der Ringe.
Ja, ne, aber das ist ja das, was ich schon gesagt habe, das ist einfach zu doll gesteckt worden für diese drei Filme. Man hätte es komprimieren können. Vielleicht um zwei draus zu machen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das hätte auch schon leichter zwei Filme rauszumachen. Wie gesagt, den dritten habe ich vorhin gesehen, das ist ja wirklich von drei Stunden, ist ja zwei Stunden nur diese Schlacht.
Ja.
Das dreht sich ja in
ich weiß nicht mehr, wie es im Buch war, aber das ist doch so, als die geraten da so, oder er gerät da so, die geraten da so rein. Also jetzt auf diese Schlacht jetzt. Der hat doch damit gar nichts zu tun, oder?
Das ist relativ kurz.
Nee, der
das passiert halt, das ist ein Teil, was halt in Mittelerde gerade abgeht. Und ja, sie geraten da auch mit rein und so, aber es ist ja nicht wie bei Herr der Ringe, wo der Ring halt, das ist alles ist, um das sich alles dreht so. Die ganzen Schlachten drumherum, alles dreht sich letzten Endes um diesen scheiß Ring oder die Macht dieses Rings oder dieser Ringe und so weiter. Und da ist es halt ein Drache, der könnte ja auch da sein, nicht da sein, und er hat halt den Zwergen das Gold geklaut und jetzt holen sich das Gold wieder zurück und Bilbo macht halt mit. So, ne? Ja. Und alles andere passiert ja trotzdem drumherum immer noch, ja, und da sehen wir auch, wir lesen im Buch einiges davon, aber es ist nicht so das Hauptding. Es ist halt eigentlich so eine komprimierte Geschichte, die auch noch ein bisschen nach links und rechts streut, ja, und der Film macht aus diesem links und rechts irgendwie voll bauscht das halt voll krass auf. Aber das gibt halt die besseren Schauwerte, ne? Ah, geil, haben wir wieder eine dicke Fantasy-Schlacht halt. Kann man einen ganzen Film draus machen, so. Oh. Auch wenn es vielleicht gar nicht das Hauptding ist.
Ich glaube, das
aber ich gesagt, es ist schöne Schauwerte, alles andere ist scheißegal. So wie beim ersten Teil auch. Nur diesmal ein bisschen geiler noch, weil Smaug dabei ist, der halt so cool gemacht ist und ich finde, es hat ein bisschen viel Gold, ehrlich gesagt. Ich frage mich, was die Zwerge da irgendwie die ganze Zeit gemacht haben. Da kannst du ja eine ganze Stadt draus machen aus den Münzen. Wäre ich auch sad, sag ich mal, wenn, oder Dagobert wäre fucking neidisch, wenn er das sehen würde. Da kannst du ein paar Speicher mitfüllen. Aber das macht's halt irgendwie noch geiler, deswegen ist es auf jeden Fall auch eine 8 so für mich. Aber auch nicht mehr. Ich möchte diesen Film auch irgendwie nicht mehr geben. Es ist nicht so, ich musste jetzt Kacke finden, weil die so, ne, weil das so gang und gäbe ist, dass man die jetzt nicht so gut findet. Aber an dem, ja, was ich gerade gesagt habe, es ist irgendwie, ist auch ein bisschen überflüssig gewesen. Aber gut, das Material ist halt da. Kann ich jetzt auch keinem vorwerfen, dass er daraus noch irgendwie einen Film machen wollte, aber es fühlt sich doch manchmal so ein bisschen sehr nach, ah komm, da können wir noch was draus machen, ah komm, da können wir noch was draus machen, lass das nochmal mit reinpacken, das fanden die Leute ja auch ganz geil. Dann stopft man das so voll halt irgendwie mit so Sachen, von denen man einigermaßen sicher ist, dass die halt funktionieren, und verliert dabei so ein bisschen irgendwie, oder vielleicht auch sehr dolle halt, die eigentliche Geschichte. Wir sehen das ja, alles ist ja da. Wir sehen, oh geil, wir haben Gollum drin, wir haben den Drachen drin, alles ist drin, aber wir haben auch ganz viele andere Dinge drin und dann zerstreut sich das halt so, ne? Aber das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt. Es ist einfach zu viel irgendwie, teilweise. Von allem. Trotzdem eine 8 für die Schauwerte.
Jo. Fehlen noch Bernd und Arthur.
Ja, also ich, bei mir würde ich auch sagen, ist das eine 8 wegen dem, weil halt der Drache, das ist super gemacht, ne? Und er gibt schon ein bisschen mehr als der erste Teil auf jeden Fall, ne? Und es war der längste, aber er kommt ja nicht so lange vor, finde ich. Mhm. Ne? Und aber wie gesagt, ne, es ist wirklich so. Wenn er in Anbetracht dann den nächsten Teil schreibt, dann denkst du dir so, okay, irgendwas ist ein bisschen
ausgelaufen. Ja. Genau so sehe ich das auch. Also es gibt an dem Film bei mir viele Dinge, die ich definitiv besser finde als im ersten. Es gibt aber auch schon so leichte, so die Anfänge, die im dritten Teil dann richtig ausufern. Aber das ist hier alles noch im Rahmen, finde ich. Das ist alles noch okay. Also ich finde den insgesamt schon ein bisschen stärker als den ersten, muss ich sagen. Deswegen bin ich bei diesem Film bei einer 8,5. Mehr ist nicht drin.
Ist doch in Ordnung.
Das Elektronengehirn rechnet.
Rechne.
Reicht's für die
Top-Hunde? Der muss doch drin sein.
Der ist
auch drin. Der muss doch drin sein.
Mit 8,3 auf Platz 58 sogar.
Schlecht.
Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Knapp hinter die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Der Liste ja auch mal sondieren. Wo ist die andere Liste?
Kann man sehr gut miteinander vergleichen, diese Filme. Nicht.
Small, wo ist denn Airplane? Airplane ist ja in seinen Jahrescharts Top 10. So. Dann würde ich sagen, machen wir doch eine kleine Pause.
Oh ja.
Und ihr hört morgen.
Aber sag mal, ist nicht jemand rausgefallen wieder aus dem?
Ah, Bernd.
Wollte ich gerade fragen, ne?
Du bist ja ein Gott.
Ja. Hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby.
Es ist Django Unchained.
What?
Und mit 7,67 ist er rausgefallen auf Platz 101.
Ja.
Ich wage mal eine kühne Prognose. Es wird heute oder beziehungsweise morgen kein weiterer Film aus dem Top 100 rausfallen. Könnte ich mir vorstellen.
Naja. Wir werden
sehen. Maybe. Wir
werden sehen.
Habt einen schönen...
Vielleicht kommt der goldene Bernd.
Ohne Witz. Ich hatte vorgestern überlegt, machst du die Cover hier schon mal fertig für den Podcast?
Ja, mach sie fertig.
Naja, ich dachte, komm, eigentlich ist da kein goldener Bernd dabei. Ernsthaft nicht. Aber ich habe es trotzdem nicht gemacht, weil ich...
Man weiß ja nie. Wenn Bernd noch seinen Whisky austrinkt, dann gibt er uns allen noch einen goldenen
Bernd. Selbst dann wird der goldene Bernd nicht fallen heute.
Ja, heute nicht.
Apropos, ich brauche es...
Vielleicht ja morgen.
Ich brauche jetzt auch Nachschub. Habt heute noch einen schönen 30. Dezember. Genießt doch. Heute könnt ihr noch schön einkaufen gehen. Alles für morgen. Und dann geht's morgen am 31. weiter mit Hobbit 3. Adios.
Rasch in die nächste
Ciao.
Folge.
Tschüssi.
Ciao.